Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stichverletzung am Hals habe, durch den Blutdruck, bum, 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 floppt das halt immer wieder raus aus der Wunde.
Oh!
Übertötet.
Übertötet.
Recht interessant live. Die Salongespräche. Von und mit Stefanie Bayrich.
So, herzlich willkommen zu den Salongesprächen mit Nina Hagner. Vorab ein kleiner Disclaimer. Ich glaube, der ist heute dringend nötig, denn Nina liebt ihren Job. Die guckt auf Spuren, insbesondere auf Blutspuren, ganz anders als wir es tun. Und das heißt, wenn sie mit Feuer in den Augen, mit totaler Begeisterung davon berichtet, wie schön etwas gespritzt ist oder wie schön dieses Muster ist und wie herrlich man irgendwelche Sauerstoffeinschlüsse sieht, dann nicht, weil sie eine Tat feiert oder weil sie kein Mitgefühl mit den Opfern oder den Hinterbliebenen hat, dass sie das nicht ernst nimmt, sondern Nina mag einfach ihren Job und sie ist jedes Mal begeistert, wenn sie aus einer Spur was rauslesen kann, was uns allen verborgen bleibt. Und ich dachte, weil ich habe mit ihr ja schon geplaudert und sie hat mich mit dem Leuchten so ein bisschen angesteckt, wenn ich ehrlich bin, weil Nina ist mega cool. Und ich dachte, ich sag das mal kurz in dieser Runde. Also, ne, jede Straftat, schlimm, wir feiern hier gar nichts, außer dein Können. Liebe Nina, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und Zeit hast und Lust, mit mir ein bisschen über Blut und einiges mehr zu schnacken.
Ich bin super, super gerne hier. Bedanke mich für die Einladung. Ich schnack auch super gerne über Blut.
Ich weiß.
Und ich liebe dein T-Shirt.
Habe ich extra für dich. Hat der Sinn? Problem gelöst. Für alle, die jetzt nur zuhören. Ihr habt es bestimmt auf Social Media schon mal gesehen. So ein bisschen blutbeschmiertes. Also nicht echt gedruckt und so. Ich möchte aber Nina ganz kurz noch ein bisschen vorstellen, weil es gibt jede Menge über dich zu sagen. Nina ist Kriminalhauptkommissarin. Sie ist Sachverständigenanwärterin und hat 6 Jahre für das ZDF gearbeitet als Fachberaterin, damit in den Krimis nicht so viel Mist erzählt wird. Sie arbeitet als Spurensicherin für das LKA Berlin, für das Kriminaltechnische Institut und ist an Berlins und auf Berlins Tatorten unterwegs. Und zu ihrem Job gehört es auch, in Untersuchungshallen zu arbeiten und ja, Tathergänge nachzustellen. Das finde ich super, super spannend. Und sie ist auch schon ausgezeichnet worden für ihre Erkenntnisse. Ich glaube, im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde sie auf dem Europäischen Polizeikongress ausgezeichnet. Und letztlich ist Nina so ein bisschen was wie der oder die deutsche Dexter Morgan. Nur ohne den Part mit dem Serien,
Schwurfiller,
Krams und ohne das zerstückeln. Aber ansonsten würde ich schon sagen, Nina, ich finde deinen Job wirklich super, super spannend und ich hatte das große Vergnügen, sie schon zu besuchen im KTI und zack, fangen auch meine Augen an zu leuchten.
Ja, das war cool.
Und ich durfte mir den Tatortbus angucken, mit dem ihr unterwegs seid zur Spurensicherung. Auch alles, was sich da drin befindet, durfte ich anschauen. Super spannend. Ich war auch in den Untersuchungshallen. Die Brandkammer durfte ich mir auch angucken. Und du hast mir so ein bisschen über deine Arbeit erzählt und da ich dachte auch, man beschäftigt sich ja sonst nicht damit, okay, Blutspurenmusteranalyse, BPA, das machst du den ganzen Tag. Ist aber ja gar nicht so, sondern es ist nur ein Teil der Arbeit. Was machst du für das KTI?
Also Blutspurenmusteranalyse in meinem Kopf mache ich den ganzen Tag, aber ja, also zuerst in aller Linie bin ich Spurensicherin am Tatort. Das heißt, unser Hauptauftraggeber ist meistens die Mordkommission. Wir haben ja 8 Mordkommissionen in Berlin und neben versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten werden wir auch alarmiert zu Schwer- und Schwerstkriminalität oder wenn die Spurenlage super komplex ist, dann alarmiert man uns auch gerne. Und dann fahren wir zum Tatort, kriegen eine kleine Einweisung in den Sachverhalt und dann schauen wir mal, was uns da so angeboten wird an Spuren.
Was mir so angeboten wird an Spuren, für er. Genau, ihr merkt schon, ne, warum ich begeistert bin. Stell mir mal die Frage, es muss einen großen Unterschied machen, welche Art von Tatort du vorfindest. Also ist der im Freien, ist es eine super chaotische Wohnung? Wo fängst du an? Weil wie entscheidest du? Du kannst ja nicht alles eintüten.
Nee.
Wonach differenzierst du, wonach entscheidest du, okay, das sieht relevant aus, das packen wir ein, nehmen wir mit?
Also es ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber wie ich ja gerade schon eingangs meinte, bekommen wir so eine Einweisung in den Sachverhalt durch K1, also durch die Kriminalpolizei vor Ort oder in Funkwagen oder sachbearbeitende Dienststelle. Das haben wir natürlich als Infos, die wir aufnehmen. Und zur anderen Seite müssen wir natürlich mit kriminalistischem Denken rangehen. Also wenn wir jetzt vor Ort sind, dann versuchen wir uns natürlich so ein bisschen die Tathandlung vorzustellen. Was macht Sinn? Wie könnte sich der Täter oder die Täterin verhalten haben, um halt dieses Ziel zu erreichen? Was muss angefasst worden sein? Wie wurde agiert? Und das heißt, wir betrachten den Tatort vom Groben ins Innere, also ins Detail rein und entscheiden dann, was wir an Spuren mitnehmen.
Okay. Aber es ist ja doch ein großer Unterschied, ob drin oder draußen, ne? Also Witterung.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben manchmal auch den Anruf, gerne wird ja angerufen, wenn man gerade eine halbe Stunde schläft. Und dann heißt es so, ja, wir hatten irgendwie eine Messerstecherei und es fiel Blut, Täter ist flüchtig, unbekannt und es regnet. Zum Beispiel, ne? Also dann ist man am Telefon immer schon so ein bisschen so, kümmert euch mal bitte drum, dass das irgendwie abgedeckt wird, dass irgendwie Zelte drüber gestellt werden, dass über wichtige Spuren vielleicht auch kleine Pylonen, also so Hütchen rüber gestellt werden, jemand einen Schirm hält. Ja, da muss man, genau, aber Wind und Wetter ist immer ein Thema. Natürlich, wenn wir Tatort in einem geschlossenen Raum haben, ist für uns immer praktischer als draußen.
Ja. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen Überblick geben, welche Art von Spuren du sicherst, weil es kann ja alles eine Spur sein. Staub, Blut, da gibt es ja ganz viel.
Ja.
Was sind so die häufigsten Spurenarten, die du sicherst, bevor wir dann auf das kommen, worauf ankommen? Wir wollen ja alles ein bisschen abfrühstücken.
Also an sich können wir eigentlich alles sichern. So, aber am Tatort natürlich für uns relevant ist ja in der Regel, wenn wir jetzt einen unbekannten Täter oder Täterin haben, wir wollen ja wissen, wer es war. Das heißt, wir wollen DNA von der Person bekommen. Und das heißt, in erster Linie schauen wir natürlich erstmal nach Gegenständen, die die Person angefasst haben muss, um die Tat so durchzuführen. Dort werden dann latente DNA-Spuren gesichert, weil wir sehen sie ja nicht. Die winkt uns ja nun leider nicht zu. Und die werden gesichert, dann werden Fingerabdrücke gesichert, Haare, Fasernspuren, Werkzeugspuren, Originalspurenträger. Im besten Fall liegt das Tatwerkzeug irgendwo noch rum. Das nehmen wir, das tüten wir dann ein. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, so eine komplexe Spurenlage, zum Beispiel wenn wir einen Leichnam noch vor Ort haben, bietet der immer eine komplexe Spurenlage. Also wir haben teilweise Blut vom Opfer am Opfer, wir haben Blut vom Täter oder Täterin am Opfer, wir haben Körperflüssigkeiten und andere DNA vom Täter oder Täterin am Opfer, eventuell noch Fasern, weil die Person draufgesessen hat. Das heißt, wir kommen hier in eine Situation der sogenannten Spurenkonkurrenz, wo wir entscheiden müssen, welche Spur sichern wir zuerst und müssen vielleicht sogar eine andere dafür opfern. Na, also was ist für uns jetzt hier tatsächlich wichtiger? Und das ist so eine Komplexität, wo wir vor Ort wirklich entscheiden müssen, aufgrund des Sachverhalts, welche Spurenart wir jetzt hier priorisieren und dann sichern. Oder wir sind richtig gut und kriegen alles auf einmal.
Das ist das Leuchten in den Augen, das ich meinte. Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich an einem Tatort? Weil wenn du jetzt so erzählst, ja, das muss man unterscheiden, da muss man gucken, da muss man vielleicht mehr überlegen, welche Spuren opfert man. Gibt's da so einen Durchschnittswert? Wie lange brauchst du, wenn es ganz schnell geht? Wie lange brauchst du, wenn es wirklich ein komplexer Tatort ist?
Nee, einen Durchschnittswert gibt es nicht. Also man kann sagen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Spurensicherung in einem Fahrzeug machen, weil der Täter hat ein Auto geklaut, ist damit geflüchtet, hat es irgendwann abgestellt und ist umgestiegen oder weiter weggerannt. Dann haben wir ja in diesem Fahrzeug zum Beispiel den Fahrerbereich, der für uns wichtig ist. Ne? Die Person hat das Lenkrad angefasst, wenn es jetzt ein Schaltwagen ist, irgendwie noch ein Schaltknüppel und so. Und da dauert die Spurensicherung von A bis Z so 2 Stunden. Haben wir jetzt ein Tötungsdelikt, ein vollendetes mit Leichnam in einer Wohnung. Die Person lebt aber alleine da, es ist eine unbekannte Sache, das heißt, wir wissen nicht, wer es war, dann sind wir da gerne 6 Stunden bis mehrere Tage. Na, es wird dann halt vor Ort immer zuerst der Leichnam abgearbeitet, weil der geht ja dann zur Sofortobduktion. Und entweder wir sagen, hey komm, wir machen die Butze jetzt hier zu, und weil wir sind jetzt irgendwie auch durch und arbeiten am nächsten Tag weiter. Oder wir fangen schon mal an und sagen, okay, die nächsten Steps müssen wir bei Tageslicht machen oder was auch immer. Das kann dann gerne mal mehrere Tage dauern.
Und das finde ich so spannend, weil das ist keine Vorstellung, die man so vom inneren Auge hat, ne? Also diese Zeitspanne, die das unter Umständen eben in Anspruch nehmen kann, gerade auch mehrere Tage. Gibt's Tatorte, die du besonders magst und Tatorte, die du gar nicht magst? Also von der Art her?
Also blutige Tatorte sind schon mal ganz gut. Ja, wo halt für uns spurentechnisch viel angeboten wird, finde ich immer super interessant. Gibt Tatorte, die spurentechnisch für uns nicht viel geben. ist das dann immer ein bisschen...
Guckst du gleich ganz traurig.
Ja, ist immer ein bisschen unbefriedigt dann irgendwie. Das, ja, aber für mich die liebsten Tatorte sind die, die halt spurentechnisch viel anbieten. Einfach.
Ich finde das so zauberhaft, wie du das immer sagst, ne? Also es hat immer so, es klingt, also den Unterton von, ja, da wurde mir richtig was geboten.
Ja, das erwarte ich ja auch. Also wenn man mich nachts um 3 hier weckt aus dem Tiefschlaf, dann will ich auch was angeboten kriegen.
Dann bitte.
Dann ne? Bitte auch gerne, ja, ordentlich.
Dann ordentlich bebluten. Da kommen wir gleich noch. Habe ich mir abgeguckt, Fachbegriff, ne? Beblutet und so. Kommen wir nachher noch drauf. Dark. Wie geht's denn dann mit den gesicherten Spuren weiter? Es ist ja irgendwie, muss ich noch erzählen, unfassbar, was ihr alles in diesem Spusibus habt. Den finde ich ja richtig geil. Das war wirklich toll, da mal reinzugucken. Und ich war total enttäuscht, weil ihr fahrt damit ja öfter auch mal, dürfen in Schulklassen oder was, oder ihr seid auf irgendwelchen Veranstaltungen. Lange nach der Wissenschaft wart ihr auch.
Da waren wir, genau.
Und ihr glaubt nicht, was die Leute am meisten interessiert an diesem Tatortbus. Ich denke, das kann nicht sein.
Ja.
Lauter fancy Zeug. Also es gibt eine eigene Lichtschublade, ja, wo alles drin ist.
Ja, forensische Lichtquellen.
Es gibt eine Schublade, da steht drauf nur für Leichen.
Ja.
Die ist klein, also musste ich erstmal, wofür genau ist diese Schublade? Aber ja, für Spurensicherung. Ja. Aber alles in diesem Fahrzeug. Und was wollen die Leute immer sehen? Wozu
interessiert
stellen?
Gar keiner. Die wollen alle nur die Schaufel sehen. Das ist halt, also gerade bei Lange nach der Wissenschaft ist, wir machen das Auto ja auf und die Leute dürfen von außen mal reingucken und wirklich die meisten nachfragen, sie haben ja da eine Schaufel drin. So, wofür brauchen sie die denn jetzt? Ja, manchmal müssen wir ja die Leute auch ausbuddeln, ne, weil halt die im Sinne der Vertuschung, ne, verbuddelt wurden und dann alle, nee, eine Schaufel habe ich ja auch. Und ich glaube einfach dadurch, dass die Leute so einen persönlichen Bezug dazu haben, so, ey, eine Schaufel steht bei mir auch im Schuppen. Damit werden Leichen verbuddelt.
Ja, aber Entschuldigung, Plastikbeutel, Sippe oder was auch da rein.
Ja, weil die Leute so, ja, also jetzt hier UV-Licht oder eine Infrarotkamera oder jetzt hier irgendwie Blutvortestnachweise und sowas sei jetzt nicht zu Hause, sondern ist irgendwie zu irrational, damit können sie irgendwie alle nicht anfangen. Aber eine Schaufel. Die ist es.
Ich konnte es überhaupt nicht. Ich fand ja das Elektrowerkzeug, was ihr alles drin habt, das ist ja faszinierend.
Ja.
Darf ich erzählen, worüber ich so gelacht habe?
Bitte.
Am Bus? Ja. Da dachte ich mir, wir brauchen mehr Frauen in der Kriminaltechnik, dann wären gewisse Beschriftungen nicht notwendig. Also man hat in der Tür des Tatortbusses tatsächlich so eine Küchenrolle, ne? Also weil wenn irgendwas schmieren, Finger sauber machen und so. Und einen Mülleimer. Mhm. Und es klebt ein Beschrift, also wirklich Etikett, richtig Etikett, wahrscheinlich nach DIN, an der Küchenrolle. Bitte wieder auffüllen. Und am Müll steht, bitte leeren. Und dann dachte ich, arbeiten mehr Männer in der Kriminaltechnik als Frauen? Weil dann wären diese, ist das so?
Nee, wir haben gerade nur ein Drittel Männer bei uns im Team.
Zwei Drittel. Dann sind die Etiketten wahrscheinlich älter.
Die sind, ja. Die kleben seit 2017 da drin.
Gucke. Weil das ist das, was mir als erstes aufgefallen ist in diesem Tatortbus. Es war nicht die Schaufel, es war die Etikettierung.
Aber ich muss auch dazu sagen, dass wirklich alles in diesem Bus etikettiert ist, ne?
Ja.
Es ist halt alles etikettiert. Ich finde es ganz gut. Ich komme wieder zu dem Punkt, wenn man zum 3 geweckt wurde, dann weiß ich ganz genau so, ach ja, da ist der Koffer, weil da steht's drauf, muss ich nicht groß nachdenken.
Das finde ich auch sinnvoll, aber
voll.
Also das fand ich halt irgendwie ganz zauberhaft und so ein bisschen tiefblickend. So, jetzt habt ihr ganz viel eingetütet.
Mhm.
Und wie geht's mit den Spuren weiter? Ihr untersucht ja nicht alle selbst. Wer untersucht was? Wie läuft das Ganze weiter?
Genau, also die Kriminaltechnik besteht ja aus der sichernden Kriminaltechnik. Dazu gehöre jetzt ich zum Beispiel. Und es gibt die auswertende Kriminaltechnik, also die ganze Analytik. Das heißt, wenn wir jetzt Wattestäbchen dreckig machen und hoffentlich DNA einsammeln, die wir haben wollen, oder Flüssigkeitsproben mitnehmen, dann müssen die auch ausgewertet werden. Und die kommen dann in die Analytik, das heißt in die verschiedenen Fachbereiche, die diese Spuren dann analytisch auswerten. Wir haben jemanden vor einer Toxikologie hier zu sitzen. Drogen, genau. Dass wenn wir Flüssigkeitsproben oder sowas mitnehmen, dass da mal geguckt wird, ist denn da was drinne, womit das Opfer eventuell betäubt wurde. Na, das wird dann dort ausgewertet. Die DNA-Röhrchen, die kleinen Watteköpfchen, die werden abgeschnitten und dann ausgewertet, ob wir DNA-Profile generieren können. Das passiert alles in den Laboren. Genauso, wenn wir Schmauchspuren, also mögliche Schmauchspuren sichern, geht zu den Physikern und die gucken in ihr Mikroskop, ob sie da was finden und so weiter. Ja.
Ich fand das auch schon mega spannend, wenn man da durch die Flure latscht. Ich wurde ganz lieb vorgestellt, als ich durchgeführt wurde. Und ich immer so, ja, das ist der, der ist Gefahrstoff, da, hier, bla, was weiß ich.
Nein, in Schärfe.
Ja, genau, Vorbeimschärfung.
Steffi,
ja,
pass auf, wir können es nach Drogen riechen.
Ich bin mit solchen Augen dadurch, ich dachte so, Visitenkarte. Müssen wir der Reihe nach alles noch abarbeiten. Also fand ich pro Quadratmeter unglaublich viele spannende Leute. Deswegen, da wird es auf jeden Fall ein Follow-up geben. Und jetzt kommen wir zu dem, was eben du hier, also nicht nur deswegen, ihr könnt tausend Fragen stellen, aber wir wollen natürlich über Blut sprechen.
Mhm. Ja, sehr gern.
Und wir haben da auch ein bisschen was vorbereitet. Wir bräuchten jetzt einen Freiwilligen, der sich hier relativ zentral, weil dann würden wir das direkt demonstrieren, Blutspuren.
Also ein Hammer noch dabei, oder?
Nein, ganz so nicht. Aber lass mal sachte einsteigen. Ich habe einen Begriff gelesen, da bin ich drüber gestolpert, fand ich sehr schräg. Blutschau.
Mhm.
Sagt man das noch? Hat man das jemals gesagt?
Also wüsste ich nicht, wann man das gesagt haben sollte.
Ich habe das in so einem Artikel gelesen.
Nicht gut.
Nee, ne?
Blutschau, was ist das? Blutschau. Aber ich nehme den Begriff. Ich finde den, skurril, aber so skurril, dass er fast wieder cool ist.
Ja, ich mache eine Blutschau. Rate, wo ich es gelesen habe. Es war wirklich ein wissenschaftlicher Artikel.
Aber ging es darum, eine Tatortbegehung? Und man guckt mal.
Mhm.
Ich gehe zur Blutschau.
Ja, ne?
Das trage ich ab sofort in die Einsatzliste ein. Ich gucke gerade meinen Chef an.
Ist notiert? Gern geschehen.
Blutschau. Danke
mir später. Ja. Ich fand das irgendwie so ein bisschen...
Nee, aber kenne ich nicht. Aber ist jetzt, werde ich integrieren. Wird etabliert im Vokabular.
Oh, kannst du noch bayerisch vorne dran setzen?
Klar.
Weil ich habe es ja jetzt gerade quasi erfunden, habe ich es nicht, aber ja, verhandeln wir später. So, jetzt Blutspuren.
Hm.
Ich glaube, jeder, der ein bisschen Strafrecht gemacht hat, hat schon mal was mit Blutspuren in der Akte gehabt. Aber ich glaube, die meisten von uns haben keine Ahnung, was du im günstigsten Fall aus Blut eigentlich rauslesen kannst. Vielleicht kannst du da mal so einen Kurzabriss.
Also ich nenne es mal BPA, das ist die englische Abkürzung von der Blutspurmusteranalyse. Und sie kann super viel, sie hat auch ihre Grenzen. Aber mal ganz kurz als Erklärung, also bei der Blutspurmusteranalyse geht es halt um die Untersuchung von Blutspuren nach ihrer Form, Größe und Verteilung im dreidimensionalen Raum zur Bestimmung der physikalischen Vorgänge, wie sie entstanden sind, also durch die sie dann entstanden sind. Und das Thema ist genauso komplex, wie der Satz gerade klang. Und im günstigsten Fall können wir aber anhand der Blutspurenmuster vor Ort einen Indiz oder Hinweise zur Tathergangsrekonstruktion geben oder sogar im besten Fall einen Aussagenvergleich. Also wenn jetzt die tatverdächtige Person sagt, ich habe im Notfall gehandelt, dann können wir im besten Fall anhand der Blutspurenmuster sagen, nee, eher nicht. So, oder wir haben eine Tathergangsrekonstruktion, wenn nicht ganz klar ist, wie sich da was abgespielt hat, können auch im besten Fall, wenn beide geblutet haben, es kann ja mal sein, also Täter, Täterin und Opfer können sich ja beide verletzt haben.
Das ist der beste Fall.
Naja, dann haben wir noch mehr Blut. Nein, Quatsch. Aber die Blutspurmusteranalyse kann dann halt auch differenzieren, ne? Also das ist dann ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Bereiche feststellen, um dann eben auch zu sagen, ein Indiz für den Hergang zu geben. Also das sind so meine zwei, die konkreten Fragestellungen finde ich immer am besten, wenn die kommen. So, weil das ist so das Spannendste, was man so mit rauslesen kann auf jeden Fall.
Wie könnte man denn kurz und knapp Blutspuren am besten einteilen? Also welche Arten von Blutspuren muss man unterscheiden? Weil das ist ja wahnsinnig fein ziseliert.
Ja,
ich habe mir das alles durchgelesen. Aber so die Hauptgruppen vielleicht.
Also ganz grob kann man es in drei Kategorien unterteilen. Bei den Blutspuren, die wir am Tatort vorfinden können, das sind zum einen so durch passive Entstehung, das sind Kontaktspuren. Kann sich jeder wahrscheinlich vorstellen, dass wenn man eine geblutete Hand hat und die klatscht halt auf die Wand, dann haben wir eine Kontaktspur. Tropfspuren, es sind Blutlachen oder Durchtränkungen oder auch Flussspuren. Das sind so passive Entstehungen. Dann haben wir die Spritzfelder. Das ist so die zweite Kategorie. Das sind wahrscheinlich auch für die meisten so die spannendsten Spuren. Das sind auch die ganz oft im Film und Fernsehen irgendwie dargestellt werden. Da haben wir die direkten Einwirkmechanismen durch Schlag und Tritt zum Beispiel. Wir haben sekundäre Einwirkmechanismen. Das sind Tropf- und Tropfspuren zum Beispiel, wodurch auch wieder Spritzer entstehen können, so kleine Satellitenspritzer. Und wir haben noch projizierte Spuren. Das sind zum Beispiel Schwallmuster, Abwurfspuren. Das sind so projizierte, die gehören alle zur Kategorie 2. Und in der dritten Kategorie sind veränderte Blutspuren. Das sind zum Beispiel verdünntes Blut, geronnenes Blut oder Aussparungen. Du hast ein paar.
Okay, wir haben ein bisschen was vorbereitet, ne?
Ja. Mal, dann, genau,
einfach
dann
in der Reihenfolge, die du vorhin sortiert hast.
Ja, ich zeig mal. Ja. Genau, also wir haben hier zum Beispiel, damit wir es auch mal richtig rumhalten, das ist ein Spritzfeld, genau. Ganz kurz mal erklärt. Also wir sehen ja hier jetzt so.
Könnt ihr das bis da hinten einigermaßen?
So elliptische Spuren.
Super.
Und ganz kurz mal, weil die BPA, es ist halt, sie unterliegt ja der Flüssigkeitsphysik. Und mal ganz kurz erklärt, dass so, darf ich dir das kurz geben? Also das Blut bewegt sich als Kugel durch den dreidimensionalen Raum und weist auch so eine Oszillation vor. Also das bedeutet, dass das Blut, diese Kugel, die schwingt, während sie in seiner ballistischen Kurve ist. Ein Spritzfeld, was wir nur berechnen können und bewerten können, ist alles, was sich in der ersten Phase von der ballistischen Kurve befindet. Also jeder weiß, dass wenn irgendwas abgeschossen wird, befindet sich erstmal im Aufstieg, dann hat es hält's kurz und dann fällt es ja wieder ab. Und alles, was in dieser zweiten Phase der ballistischen Kurve ist, fällt bei uns alles raus. Dann trifft halt diese wabernde Kugel irgendwann auf eine Oberfläche und das Blutvolumen will ja aber weiter aufgrund der Beschleunigung. Und dann lenkt, also gibt es so eine längliche Verschiebung des Ganzen und dadurch entsteht diese Ellipse. So, die hat einen bestimmten Auftreffwinkel, das kann alles berechnet werden und so weiter. So, nee, warte mal, zu dem Spritzfeld, genau. Und hier haben wir zum, ja genau, ich wollte mal kurz die Ellipse erklären. Und man kann anhand so von Spritzfeldern, ich weiß nicht, ob man es sieht, kann man auch die Flugrichtung erkennen. Ne? Also man hat hier so eine Ellipse und dann hat man so eine kleine Nase. Ja, also so einen kleinen Fortsatz sozusagen. Die Handys gehen alle hoch. So. Diese Ellipsen, die sagen uns zum Beispiel, in welche Richtung es geht. Ne? Anhand dieses Spritzfeldes könnte man sogar jetzt so einen Blutungsursprung bemessen. Was heißt Blutungsursprung? Also, dass wenn wir jetzt hier eine Bemessung machen, so eine Vermessung der einzelnen Ellipsen, der Spritzspuren, dann können wir später sagen, okay, so ungefähr in einem Toleranzraum und Radius von einer Basketballgröße. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Spritzfeldes hat sich die Blutungsquelle, nehmen wir mal einen blutenden Kopf, dort befunden. So, ne? Das können wir anhand von Spritzfeldern zum Beispiel sagen. Die sind immer, im schönsten Fall sind sie so fächerförmig wie auf diesem Bild. Das ist halt hier wirklich bilderbuchmäßig.
Könnt ihr nachher alles noch aus der Nähe angucken. Allen, die jetzt nur zuhören, empfehle ich dringend, sich auf YouTube mal reinzuklicken, weil da könnt ihr das alles auch sehen.
Schon allein, um dein cooles T-Shirt zu sehen?
Ja, genau. Auch das. Das ist auch wieder falsch rum angereicht, ja.
Nee, ist egal.
Ich bin noch in Ausbildung.
Das gehört auch zu den sekundären Spritzfeldern, könnte man sagen, weil wir haben hier eine Tropf-in-Tropf-Spur mit Satellitenspritzern, kleineren Satellitenspritzern, oder man kann auch sagen, wir haben eine Tropfspur, die aus einer bestimmten Höhe zum Beispiel. Ne? Also wir können jetzt hier keine Höhenangabe machen, aber wenn man jetzt auch weiß, okay, die Oberfläche ist halt strukturiert, sie ist jetzt nicht ganz glatt, ist jetzt keine Fliese, sondern wir nehmen eine Raufasertapete oder sowas. Okay, die liegt selten auf dem Boden. Wir haben mal irgendwie rauen
noch
Stein.
Noch nicht tapeziert.
Rauen Stein, ja. Genau. Dann wird es natürlich gebrochen. Ne? Die Oberflächungsspannung bricht und es fliegt dann halt ein Stück weiter. Genau, so viel dazu. Ich will jetzt gar nicht so viel mehr drauf eingehen. Ich glaube, du hast noch mehr Bilder, ne?
Ich habe noch mehr, ja. Ah.
Ja.
Also, warte mal, das kriege ich hin. So rum.
Ja. Genau, das sind sogenannte Schwallmuster. Das gehört auch zu den projizierten Spuren. Warum projiziert? Weil sie durch Druck entstanden sind, auf der Oberfläche aufgekommen sind. Wir haben immer relativ große Spuren bei Schwallmustern. Wie entstehen diese? Durchs Herz-Kreislauf-System. Also solange die Person noch irgendwie einen Blutdruck hat, können diese Spuren entstehen. Und es ist egal, ob es jetzt eine arterielle oder eine venöse Verletzung ist. Können wir übrigens vor Ort nicht unterscheiden, was es ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stichverletzung am Hals habe und die Person bewegt sich halt noch, dann durch den Blutdruck, bum, 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 floppt das halt immer wieder raus aus der Wunde. Und so entstehen dann, und so kann man hier richtig schön sehen, die einzelnen Schläge, die dann am Ende das Schwallmuster ergeben. Und man kann hier sogar schön sehen, die Bewegung. Na, also irgendwann hat sich die Person hier abwärts bewegt. Oder in die Richtung.
Abwärtspflicht.
Naja, gut. Irgendwann ist halt auch Feierabend, ne, wenn man Blut fällt.
Okay. So, ihr wisst, was ich meinte, ne? Okay. Das wolltest du noch.
Zeig mal, was hast du denn noch?
Ich wusste nicht, ob du das jetzt schon willst oder später.
Ach doch, das gehört auch noch dazu. Ja, ja, zu den Kategorien. Das ist eine veränderte Blutspur. Das gehört zu der dritten Kategorie und die sogenannte Aussparung. Ich denke mal, dass die meisten erkennen, was da eigentlich mal war. Also warum zählt es aber wohl zu den veränderten Blutspuren? Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Blutspurenmusters lag da mal was oder hat sich da befunden und wurde nachträglich weggenommen. Das sind für uns auch immer ganz, ganz wichtige Hinweise vor Ort. So, ja, da war doch mal was. Ja, da wurde ja nachträglich nochmal was verändert. So, und das gehört zur Aussparung. Was hat denn da gelegen? Ein Hammer, perfekt. Ja.
Der Hammer war wohl nicht die Tatwaffe.
Ja, oder wurde mitgenommen.
Naja, aber wenn er beblutet ist und da lag, wahrscheinlich wurde dann mit was anderem draufgehauen vielleicht.
Nachträglich nochmal.
Oh! Übertötet.
Übertötet. Tatsächlich benutzen wir den Begriff, ja. Aber ja,
ich weiß. Ich sag doch, ich habe mich ein Jahr erarbeitet. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da könnt ihr nachher auch alle noch Fragen zustellen. Ich habe schon, du hattest ungefähr 1,5 Minuten gesprochen und es kamen schon die ersten Fragen für dich rein.
Genau, also das ist ja auch gar nicht abschließend und die Blutspuren, die wir hier sehen, ist jetzt, die sind auch nicht in Stein gemeißelt, dass man jetzt sagt, so, das kann nur das sein. Weil jedes Blutspurenmuster ist ja so ein Komplex für sich und kann ja aus mehreren Entstehungsmechanismen entstanden sein. Und somit fällt es auch nicht nur in die eine Kategorie, sondern kann ja mehrere Kategorien bedienen. Deswegen, das, was ich jetzt erzählt habe, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es dann jetzt, wenn es so aussieht, ist es nur aus der Kategorie. Vor allem, du wolltest jetzt einfach nur eine grobe Umschreibung haben, ne?
Nee, ich war voll an Bord. Ich finde es ja super spannend. Okay. Und ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, alle, die jetzt hier vor Ort sind, es hängen überall Plakate, die Nina mitgebracht hat. Da könnt ihr nachher auch noch Fragen dazu stellen. Also da wird auch noch einiges erklärt. Du hast mir ja bei dir vor Ort auch einiges gezeigt. Bevor die Frage gestellt wird, die könnt ihr euch sparen. Selbstverständlich hängen in Ninas Büro Fotos und Blut und Blutspuren. Und da durfte ich mir ja auch einiges angucken, hast mich so ein bisschen raten lassen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Für mich sah es komplett gleich aus, ob jemand Blut ausgeatmet hat. Da hattest du mir eine Spur gezeigt, also durch Ausatmung, wenn man eine Verletzung hat und er spuckt dann Blut, atmet Blut oder durch sonst irgendeine Abwurfspur oder ähnliches. Mhm. Wie unterscheidest du das jetzt zum Beispiel? Also gerade bei Spritzfeldern, bei Abwurfspuren, ich fand das echt, das sah für mich alles gleich aus, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ausgeatmetes Blut gehört ja auch zu den projizierten Spuren, da wo jetzt Schweinmuster zum Beispiel auch runterzählen. Es müssen keine Gaseinschlüsse drin sein. Also kurz zur Erklärung, wenn ich jetzt Blut schlucke, einatme oder was auch immer oder halt eine Verletzung an der Lunge habe, irgendwie in meinen Atemwegsorganen und dieses Blut dann halt rausbefördert wird durch Husten oder was auch immer, dann hat es ja einmal diesen Werdegang mit durch, dass es in der Lunge war zum Beispiel und diesen Gasaustausch zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid mitgemacht hat, der ja da stattfindet. Und wenn ich dann das Blut aushuste zum Beispiel, dann können im Blut kleine Gaseinschlüsse sein, also Gasansammlungen in Form von kleinen oder größeren Bläschen. Das können wir haben und das gibt uns den Hinweis, dass es sich hierbei eventuell um ausgeatmetes Blut handelt. Oder wir haben sogenannte Amylasefäden, also Speichelfäden, ne? Also die halt auch blutbeladen sind sozusagen und dann am Tatort so ganz feinlinige Spuren hinterlassen. Aber es ist kein Muss. Also es, wenn ich jetzt irgendwie eine Verletzung an der Stirn habe und das bis zur Kopfschwarte durch ist, es blutet wie Hölle und das läuft mir jetzt die ganze Zeit nun übers Gesicht, läuft mir in die Nase, läuft mir in den Mund und ich bewege mich und es stört und spuckt es halt aus, dann ist das auch ausgeatmetes Blut, muss aber halt keine Gaseinschlüsse haben, weil es halt nicht in der Lunge war.
Klar. Zum Beispiel. Ja. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass ich auch eure Untersuchungshallen anschauen durfte.
Ja.
Hat sie mir auch ein bisschen was gezeigt.
Die sind cool.
Nicht all das, was ich gern ausprobiert hätte, sage ich auch dazu. Aber ich war sehr überrascht, weil auch da hat man ja vielleicht in Serien einiges gesehen, wie da immer Tathandlungen nachgestellt werden. Da gibt es so meistens, so, weiß ich nicht, sind die mit Gips oder irgendwas? So Köpfe, Büsten oder mit irgendeiner roten Flüssigkeit gefüllt. Und ich war so naiv anzunehmen, ja, das macht ihr wahrscheinlich auch so. Und dann sagte Nina, ja, die gibt's, die funktionieren super, haben wir kein Geld für. So, das heißt, ihr behelft euch. Wie arbeitet ihr denn dann, wenn du nicht jetzt anhand dieser Büstenköpfe wie auch immer nachstellen kannst? Wie arbeitet ihr dann?
Also zunächst nehmen wir kein Menschenblut, keine Angst. Wir nehmen Schweineblut zum Nachstellen von Tathergängen. weil das Schweineblut gerade so, was die Viskosität angeht, also die Fließfähigkeit und andere Eigenschaften, dem Menschen sehr, sehr ähnlich ist. Es unterscheidet sich lediglich im Eisengehalt. Dadurch nehmen wir das, weil wir die physikalischen Voraussetzungen haben, die wir brauchen, damit sich das Blut, wie gesagt, auch genauso durch die Luft bewegt wie menschliches Blut. Und dann brauchen wir eine Blutungsquelle. Also wenn es jetzt irgendwie zum dahingehend geht, dass wir Spritzfelder irgendwie nachstellen wollen, okay, dann müssen wir auf irgendwas reinkloppen. Diese Köpfe sind sauteuer, haben wir das Geld nicht für. Wir behelfen uns tatsächlich mit Schwämmen zum einen, also dass wir halt Schwämme nehmen, auf die dann raufgehauen wird. Wir haben sogenannte Mäusefallen, wenn es jetzt halt wirklich nur darum geht, ob im Nachgang nochmal irgendwas verändert wurde und sogenannte Schlagschatten entstanden sind. Ne? Also stand das Glas jetzt dann halt wirklich zum Zeitpunkt, dieses Spritzfeld entstanden ist dann da, dann kann man es anhand von so einer Mauseklappe halt irgendwie feststellen. Oder wenn der Tisch verrückt ist oder sowas, das kann man so feststellen. Und wenn wir dann Spritzfelder, machen wir meistens mit stark blutbeladenen Schwämmen.
So ein normaler?
So einmal so ein Schwamm. Genau.
Luftschwamm, Haushaltsschwamm, welcher
Schwamm? Nee, einfach irgendein Schwamm. Das ist eine Variante. Also Abwurfspuren, wenn wir die nachstellen wollen, da müssen wir halt das Werkzeug, was in Rede steht, einfach nur in Blut reintunken und ausholen. So die Ausholbewegungen machen, so um die Beschleunigung nachzustellen. Ja, aber wenn es um Spritzfelder geht, dann haben wir entweder diese Mauseklappe oder wir schlagen selbst in die Hand oder wir haben auch so kleine Spritzen, aber die sind nicht gut, haben wir wieder vergessen. Oder die Schwämme, die nutzen wir eigentlich.
Weil die Körper. Habt ihr nicht gewusst, ne? Ich fand das sehr überraschend. Ich dachte wirklich, so wie man das immer im Fernsehen sieht. Aber es ist ja super wichtig, dass ihr gewisse Tathergänge nachstellt. Weil manchmal ergibt sich dadurch ja was ganz Neues, eine unerwartete Wendung. Und es gab einen Fall, von dem hast du mir erzählt.
Ja.
Da war es ja super wichtig, dass ihr das gemacht habt. Mit dem Regalboden, Regalbrett. Erzähl mal.
Da ging es halt wirklich, diese konkrete Fragestellung war, der Täter in diesem Fall hat behauptet, es hat sich um Notwehr gehandelt. Und wir hatten dann halt die Aufgabe zu sagen, also so einen Aussagenvergleich zu machen, kann das hinhauen, was er sagt. Und wir haben dann in unseren Untersuchungshallen eine Raum-in-Raum-Rekonstruktion gemacht, also Konstruktion gemacht, um das alles zu rekonstruieren und haben auch diesen Regalboden, um den es ging, nachgekauft und haben mit dem eine Versuchsreihe gemacht. Wir hatten die Bilder vor Ort. Wenn wir eine Befundaufnahme für die Blutspurmusteranalyse am Tatort machen, ist ja die Tatortfotografie dabei. Wir haben die forensische Vermessung dabei, die dann nachträglich eine 3D-Modellierung erstellen können aufgrund der Vermessungen. Und das heißt, diese ganzen Daten haben wir. Wir wissen, wie der Ist-Zustand ist und ob wir das dann so auch hinkriegen. Macht das Sinn? Und anhand dessen, dass wir das nachgestellt haben und was wir dann halt noch dazu berechnet haben, konnten wir feststellen, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, dass die Person doch eventuell gelogen hat. Weil die Blutungsursprünge, die wir bemessen konnten und so wie wir es nachgestellt haben, war es eigentlich nicht möglich, dass das Opfer sich zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Blutbilder, also dass sie gestanden hat, sondern sie lag.
Ha.
Und wenn eine Person liegt und ich weiter auf diese Person einschlage, während sie liegt, ist schwer mit Notwehr.
Bisschen.
Also das wisst ihr besser als ich jetzt, wie das dann zu bewerten ist.
Ich finde, das wird auch vielleicht in die Strafverteidigung im Raum, das wird auch dann
wird schwierig.
Schwierig.
Ja.
Würde ich auch so sehen. Wir müssen noch so ein bisschen schnell.
Klar.
Fact or Fiction. Will ich unbedingt mit dir spielen. Mhm. Ich habe noch mal zur Vorbereitung ganz viele Krimiserien geguckt. Ich gucke sowieso viele Serien. Und habe noch mal ganz gezielt drauf geachtet, was wird da am Tatort gezeigt? Welche Behauptungen werden aufgestellt?
Hast du Dexter geguckt?
Ja, öfter als einmal. Das brauchte ich nicht nochmal gucken, das wusste ich.
Okay.
Alles noch. Also das habe ich öfter als einmal gesehen. Und da dachte ich, wir gehen da so ein paar Sachen noch durch. Dexter, gutes Stichwort. Du siehst ganz oft bei Dexter, dass der am Tatort so Fäden spannt, um, glaube ich, den Blutungsursprung festzustellen. Macht man das wirklich so, wie es da gezeigt wird? Macht man das überhaupt?
Also das ist das sogenannte Stringing. Das ist eine Methode, die funktioniert. Sie ist aber sehr zeitaufwendig und wir haben die Technik heute, also die forensische Vermessung, die ich vorhin erwähnt habe, die übernimmt das. Und digitalisiert das alles. Das heißt, es ist heute nicht mehr notwendig, mit Fäden zu stringen. Es ist aber eine Methode, die funktioniert. Bei Dexter, ich weiß, welche Folgen du meinst. Es war sehr interessant zu sehen, dass er aus einer Lache gestringt hat und aus einem Hochflorteppich. Und wenn man hier nochmal das Spritzfeld hatte, wir hatten ja vorhin dieses Spritzfeld,
um
es mal ganz kurz zu erklären. Wenn nicht, ist es auch auf den Postern hinter einer Tür zu sehen, wo es zum Klo geht. Man nimmt halt immer diese Ellipsen und berechnet ja Länge durch, also Breite durch Länge und so weiter. Wir haben einen Auftreffwinkel und dann hält man ein Geodreieck daran, nimmt diesen Winkel, den man berechnet hat, und anhand dieses Winkels stringt man, bis man halt den Boden erreicht. Und das macht man halt fächerförmig, nie zwei Ellipsen hintereinander und so weiter, gibt viele Regeln. Und wenn man das alles richtig schön macht, dann haben wir ja irgendwann lauter Fäden, die irgendwann auf dem Boden kleben und sich an einem bestimmten Punkt kreuzen. Also die begegnen sich da irgendwo alle. Und da, wie ich schon mal meinte, haben wir so eine Toleranz von Basketballgröße. In diesem Radius ungefähr ist der Blutungsursprung. So, und das brauchen wir. Und Dexa hat aus einer Lache gestringt. Interessant. Und aus einem Hochflorteppich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Spritzfeld in einem Hochflorteppich, habe ich ja meiner Meinung nach nicht mehr Ellipsen, die in ihrer Morphologie noch in Ordnung sind, sondern dann eher gestört, diffus.
Also ein Stück weit Schwachsinn.
Aber schön anzusehen.
Jetzt hat mir Stunden verbringt er da, rote Fäden zu spannen. Ja, es sieht immer schön aus. Aber gut. Ja. Ich habe noch so ein paar steile Thesen, hoffe ich. Ich hoffe, dass es steile Thesen sind, rausgesucht. Aussagen, die du immer und immer wieder hörst. Eine davon ist: Anhand dieser Spritze kann man eindeutig erkennen, das Opfer stand exakt hier, als es den ersten Schlag abbekam.
Also beim ersten Schlag, also das ist zum Beispiel eine Grenze der BPA. Wir können nicht sagen, also wir können nicht die Anzahl der Schläge benennen, das geht schon mal nicht. Und beim ersten Schlag, also es funktioniert in der Regel nicht so gut, weil wenn ich jetzt jemanden, das kann sich glaube ich jeder vorstellen, wenn ich jetzt mit dem Hammer auf den Kopf haue, dann öffnet sich ja in dem Moment eventuell erst, also bildet sich ja eine blutende Wunde. Und erst dann, wenn ich dann nochmal raufhaue, können ja Blutspuren überhaupt entstehen. Also wenn ich beim allerersten Schlag, aber jetzt Schlaggeschehen, jetzt nicht Schussgeschehen, da reicht halt einer, ne? So, aber jetzt beim Schlaggeschehen, oder wenn ich jemanden mit einer Faust die ganze Zeit schlage, ja, dann kann ich den fünfmal schlagen und der blutet immer noch nicht. Na, also erster Schlag, ja, na, wenn ich mal eine andere Stelle treffe, dann wird's schwierig.
Also auch so ein bisschen.
Ja, nee, erster Schlag nicht. Nee.
Okay. Was ich noch ganz oft gesehen habe, war, okay, anhand der Blutspuren kann man eindeutig sehen, der Täter, der Verdächtige ist nicht der Täter. Der Täter muss viel kleiner gewesen sein. Vermutlich war es eine Frau.
Anhand vom Opferblut? Die vom Opfer sind.
Ja.
Wäre interessant, wäre magic. Ich könnte mir vorstellen, dass man das aussagen könnte, wenn wir Kontaktspuren haben. Also zum Beispiel tatverdächtig wird ein Mann 1,90 groß und die tatverdächtige Person vor Ort ist in das Blut vom Opfer getreten und dann geflüchtet. Also wir haben Schuhabdruckspuren. Und es ist Schuhgröße 36, wird schwierig. So. Oder die Person hat sich auch verletzt und hinterlässt Kontaktspuren. Aber anhand von Spritzfeldern, Abwurfspuren, Blutlachen kann ich nicht sagen, wie groß die Person war.
Ich
kann die Position bestimmen, anhand, ne? Also von diversen Blutspuren. Aber ich kann auch nicht sagen, ob rechts- oder linkshändig, können wir auch nicht sagen. So, aber wie groß die Person war, also jetzt anhand von Spritzfeldern oder so, weil das ist ja die Position vom Opfer wichtig. Ausschlaggebend.
Ja, setze davon, Spusi betritt einen Tatort, findet eine Leiche, daneben noch Blutlache und sagt, okay, man sieht anhand der Blutlache, Tat muss etwa 3 bis 4 Stunden zurückliegen.
Also wenn das einer sagt, Hexerei.
Hast du nicht beraten, offensichtlich.
Hab ich dir das gesagt?
Nee. Hast du die Serie nicht beraten?
Ach so. Nee, also Zeitangaben, das Blut, wir können das Blut nicht altersbestimmen. Also wir können keine Altersbestimmung bei Blut machen. Es geht bis heute nicht. Vielleicht geht es irgendwann mal technisch, keine Ahnung. Bis heute geht es nicht. Und dann spielen auch zu viele Faktoren im Einzelfall immer rein, ne? Also gerade so, was Trocknungszeiten angeht von Blut. Aber da können wir keine Zeit angeben. Also Zeitangaben zur Tat kann man, glaube ich, in einem sehr, sehr großen Rahmen nur durch Leichenstarre, Leichenflecke oder sowas sagen. Und da muss man auch aufpassen, hat die Person Blutverdünner genommen oder nicht? Oder wie, ist es kalt im Raum? Ist es warm im Raum? Liegt sie im Wasser? Liegt sie im Bett? Da gibt's ganz, ganz viele Faktoren. Aber anhand des Blutes können wir nicht sagen, dass die Tat vor 3 Stunden stattgefunden hat. Geht leider nicht.
Luminol, Lumicin.
Ja.
Wird ja auch in Serien immer nennen. Also erstmal in Lederjacke latscht, dann im Tatort. Und dann Sprüh, Sprüh, alles knalleblau. Aha, hier ist Blut geflossen.
Also genau, Luminol ist, glaube ich, fast allen Begriff, die irgendwie mit dem Thema Blut schon mal zu tun hatten. In Berlin verwenden wir Lumicin. Das ist basiert auf der Luminol-Basis. Die Zusammensetzung ist nur ein Schnuff anders. Deswegen nenne ich es jetzt mal weiter Lumicin. Lumicin ist für mich und ich glaube auch fürs gesamte Team die erfolgversprechendste Methode, um latentes Blut, also nicht sichtbares Blut, wieder sichtbar zu machen. Es gibt auch andere Methoden noch, angefangen bei forensischen Lichtquellen wie UV-Licht, Infrarotlicht oder andere Chemikalien wie Leukomalachitgrün. Und ich glaube, das hatte ich vorhin gesehen. Das kann man mal ganz kurz zeigen.
Ja, das
genau, das ist, das war an einem Tatort, das andere auch mal bitte. Genau, also so sah es eigentlich aus am Tatort. Das ist das, was uns angeboten wurde. Ja, mickrig. So, und wir dachten so, okay, komm, da ist doch noch ein bisschen was rauszuholen aus dem Ganzen. Da erwarten wir noch mehr. Und dann haben wir mit dem Leukomalachitgrün, das ist eine Chemikalie, die als Blutvortest dient, die aber auch Blut wieder sichtbar machen kann. Und haben dann, ich halte es mir nebeneinander, dann sieht man es besser. So sah es dann im Nachgang aus. Also es handelt sich hierbei um eine Schuhabdruckspur, also in Blut getreten und dann weitergelaufen. Und anhand von Leukomalachitgrünen konnten wir es sichtbarer machen als vorher. Das Problem bei dieser Chemikalie ist, dass wir die DNA kaputt machen. Also wir können danach keine DNA-Spurensicherung mehr durchführen. Bei einem Schuh jetzt relativ uninteressant, aber wenn wir jetzt einen Tatort, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Täter oder die Täterin den Tatort gereinigt hat und wir aber unbedingt gucken wollen, ob die Tat hier stattgefunden hat. Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Fall, ich weiß nicht, ob er abgeschlossen ist, deswegen nenne ich mal jetzt nicht so viel, da wurde eine Person umgebracht, ja.
Das passt.
Und wir waren vor Ort, die Leichenspürhunde und die Blutspürhunde, die sind komplett ausgerastet, wussten gar nicht, wo sie sich zuerst hinsetzen sollten und man hat aber nichts gesehen im Bad. Das sah super aus. Und dann sind wir mit Lumicin ran und Lumicin hat einfach die tolle Gabe, dass sie selbst bei gewaschener Kleidung Blut wieder sichtbar machen kann und wenn es gereinigt wurde, also mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln. Und dieses Bad in diesem Fall augenscheinlich total top. So. Und dann hat der Hund aber angeschlagen und wir sind dann mit Lumicin ran. Und Lumicin ist aber sehr aufwendig. Es ist super erfolgsversprechend, aber es ist super aufwendig, weil man muss alles abdunkeln. Man muss mit dem Kompressor arbeiten. Man muss sehr feinneblig arbeiten. Du brauchst eine bestimmte Schutzausrüstung, weil es die Atemwege und Schleimhäute reizt. Also da ist Bedarf einfach schon einer extremen Vorbereitung, aber die Durchführung ist dann, wie gesagt, immer sehr erfolgsversprechend. Und in diesem Fall war es so, dass dieses Bad nach der Durchführung mit Lumicin einfach wie radioaktiv geleuchtet hat. Also das Lumicin, es reagiert halt auch mit dem Hämoglobin im Blut und das, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, das leuchtet dann so bläulich auf. Ne? So, oh, alle nicken, perfekt. So, und da ist auch so diese Herausforderung, dass es nicht ewig leuchtet. Das hat nur so einen kleinen Katalysator und das lässt aber, diese Reaktionszeit lässt auch wieder nach. Ne? Also da muss man auch schnell arbeiten. In diesem Fall war es aber so, dass es halt wirklich einfach super geleuchtet hat und rauskam, dass das Opfer dort in diesem Bad zerstückelt wurde. So, und dann abtransportiert wurde, noch verbuddelt wurde. Wir haben sie dann noch ausgebuddelt und so weiter und so fort. Und man hat richtig diese Wischbewegung gesehen. Ne? Also wie die Fliesen dann halt wirklich so gewischt wurden. Und Lumicin, wie gesagt, Top-Material, um Blut wieder sichtbar zu machen. Also das stimmt. Ich würde es jetzt nicht in Lederjacke machen, aber...
Super spannend. Wir müssen jetzt unbedingt noch Zuschauer fragen. Ich habe es ja versprochen. Ja. Ich habe jetzt mal Liebesbekundungen aussortiert. Die lesen wir jetzt nicht alle vor. Die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, bei einem Mord überhaupt keine Spuren zu hinterlassen, Frage für einen Freund, kam mehrfach. Die kannst du nachher an der Bar beantworten. Das finde ich aber ganz spannend. Wird eigentlich 3D-Scan-Technologie eingesetzt, um Tatorte zu scannen, die Informationen, Bilder jederzeit überprüfen zu können?
Also bei unserer forensischen Vermessung bei uns in der Kriminaltechnik, die kann aufgrund ihrer Scans 3D-Modellierung vom Tatort erstellen, sodass man ihn später virtuell nochmal begehen kann. Wir hatten früher noch so eine Spheron-Kamera, die wurde jetzt aber, ich gucke meinen Chef kurz an, haben Sie die forensischen Vermesser jetzt oder ist die ausgesondert? Die sondern wir aus. Weil wir gut. Haben, ne, also die Vermesser und Vermesserinnen bei uns, die haben so gute Technik im 3D-Scan, dass man dann eine Publikation erstellen kann und so weiter und dass man den Tatort virtuell nochmal begehen kann, schön in Makro reinzoomen kann und ja, sich alles nochmal auf ewig angucken kann.
Genau. Wurde, glaube ich, auch beim Dreifachmord von Starnberg eingesetzt, weil das Haus abgerissen wurde, hat Alex Stevens in einer Episode hier erzählt. Mhm. Könnt ihr euch mal reinklicken. Und ich war bei einer Veranstaltung, da hat, ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, es war Bayern, Holodeck bei der Polizei. Richtig krasse Technologie. Wird gerade noch so ein bisschen rumprobiert, wird auch alles eingescannt und dann kannst du mit einer VR-Brille richtig durchlaufen. Da gibt es super spektakuläre Sachen. Suche ich mal raus, ob ich das nochmal finde. Ist es möglich? Das geht ja schon wieder in dieselbe Richtung. Ist es möglich?
Was habt ihr vor?
Ja. Keine Ahnung. Ist es möglich, Blutspuren vollständig zu entfernen, theoretisch? Oder bleibt immer irgendetwas?
Kommt auf die Oberfläche an.
Du wirst hinkriegen.
Kommt auf die Oberfläche.
Wir sind wieder bei Dexter morgen.
Ja. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen.
Ich glaube nämlich auch.
Nein, geht auf gar keinen Fall.
Nee, wir euch
das ist, nein, das kommt ist auf die Oberfläche an. Also natürlich, irgendwann ist halt auch fürs Blut halt Ende im Gelände. Böden sind, Böden saugen, also wenn wir saugende Oberflächen haben, na, also hydrophile Oberflächen, die eine Saugfähigkeit aufweisen, dann wird's immer schwierig mit dem Entfernen.
Ja, ich glaube, du hast ja auch immer, guck mal, jetzt selbst wenn du hier so siehst, das ist ein ungünstigster Boden ever, um hier jemanden zu erschlagen. Weil du hast ja die ganzen kleinen Ritzen auch.
Genau, und selbst wenn man drüber wischt und dass man dann so nicht mehr sieht und selbst wenn wir mit dem Lumisin nichts mehr sichtbar machen sollten, dann hattest du ja die Werkzeuge erwähnt, die wir im Auto haben. Wir haben Flex-Lehrgänge gemacht, Kettensägen-Lehrgänge. Dann nehmen wir das einfach raus.
Nina,
dann
flex
gucken wir
das,
uns das.
Nina, flex
ich
das
Rad. Flex euch das weg und dann gucke ich mir das im Querschnitt an. Und alles, was dann halt niedergesackt ist, ne, ist ja dann trotzdem für uns noch nachweisbar und sichtbar. Also gar keine Chance, Leute.
Ja, also da habt ihr die Antwort. Hätte ich auch so von Nina kriegt euch am Arsch. So oder so, die flex das weg. Das war eigentlich das perfekte Schlusswort.
Nina flext es weg.
Nina flext euch
nice.
Weg.
Ja.
Ich fand, das kann man eigentlich nicht mehr toppen. Ja. Und wir ahnen jetzt so ein bisschen, warum du gar nicht so ein Riesenfan von True Crime bist. Weil häufig vieles falsch dargestellt wird, wenn es in Serien stattfindet. Ihr habt jetzt alle gleich noch Zeit, weiter Fragen zu stellen. Und Nina, wir machen noch mal ein Update, finde ich.
Okay,
wir müssen
das
mal
sehr
viel
gerne.
Ausführlicher. Wir müssen noch mal in die audiovisuelle Blutschau müssen wir nochmal gehen. Das steht ja jetzt.
Iberische Blutschau.
Ich danke dir, Nina.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Haben wir mal einen Tonmann? Haben wir ein kleines Soundproblem? Cut. Weil ich hatte eben Fiepen hier vorne. Habt ihr das auch? Weil dann würde ich gerne, bevor wir dieses wundervolle Gespräch total an die Wand fahren, an der Wand wollen wir nur Blutspuren. Ich schnack einfach mal so ein bisschen weiter, ohne ins Detail zu gehen.
Aber piepst du oder piep ich auch?
Ich weiß nicht, bei uns piept's überall. Ist mein Mikro, ne? Jetzt ist besser, gebt mal Feedback. Super. Und da gleich dann bitte an das Publikum, wenn ihr sowas merkt, bitte sofort Hand in die Höhe, weil man hört das hier vorne über den kleinen Lautsprecher relativ spät und es wäre ja schade, wenn wir diese wahnsinnig tolle Episode, die wird's nämlich, ich weiß das.
Oh Gott, wir werden die Zeit niemals einhalten können.
Nee, scheiße. Hat jemand drauf geachtet, wie lange haben wir jetzt nach dem Sound geguckt?
5 Minuten. Das waren safe 5 Minuten.
5 bis 15. Haben wir jetzt auch so mein Eindruck gewesen. So, du warst eben beim Tatort und hast gesagt, wer dich da anfordert in aller Regel und dass du guckst, was man dir an Spuren dann so anbietet. Und ich